Willkommen zurück zur Zirkus Hotline. Heute mal wieder live aus Ulm, der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, aus meinem Kinderzimmer von früher. Ich sitze gerade auf einem Schaukelstuhl, um mich herum tausende von Gegenständen, alle auf dem Boden verstreut. Koffer sind offen, Schränke sind offen, Sachen liegen auf dem Bett, Sachen liegen auf dem Schreibtisch. Es ist die Zeit des Jahres, wo ich mir vorgenommen habe, ich muss jetzt einmal gründlich mein ganzes Zimmer aufräumen. Denn wenn ich irgendwo anders mein Leben neu starten möchte, muss ich natürlich auch irgendwie alles mitnehmen und auch mal so einen kleinen Überblick haben über die ganzen Dinge, die ich besitze. Und leider sind es doch ein bisschen mehr Dinge, als ich eigentlich immer dachte. Das heißt, es ist eine große Ausmessungsphase und es passt eigentlich auch ganz gut so in den Dezember. Man macht sich dann einen leckeren Tee oder einen Kaffee und macht Musik an. Meistens höre ich auch Podcasts und ich bin jetzt noch hier so 4 Tage oder so. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich könnte sogar hinkriegen, das Zimmer hier in einem Stadium zu hinterlassen, in dem ich mich damit auch wohlfühle. Und dann kann ich nämlich nächstes Jahr neu starten woanders. Denn mein Prospekt auf eine Wohnung in Hamburg hat sich deutlich verbessert, beziehungsweise es ist was in Planung, wo ich vielleicht hinziehen könnte ab nach Mannheim, also nach dem Mannheimer Weihnachtszirkus. Und das möchte natürlich ein bisschen geplant sein. Aber erstmal willkommen in eine neue Folge. Heute freue ich mich besonders darauf, weil ich nämlich einige Voice-Nachrichten gekriegt habe von euch. Das ist immer ein toller Input. Nicht nur, weil es mir auch irgendwie hilft, über Themen zu reden, die ich vielleicht sonst nicht, auf die ich sonst vielleicht nicht gekommen wäre, aber auch so ein bisschen, weil es schön ist, eure Stimmen auch zu hören. Gerade in so einem Podcast, in so einem Format, wo es ja eigentlich nur Stimme ist, ist es schön, auch andere Stimmen zu haben und nicht nur meine Stimme. Das heißt, darauf freue ich mich sehr. Und es wird auch eine andere Stimme heute zu hören geben, nämlich die Stimme von der lieben Ellie. Ellie ist Tänzerin im Moulin Rouge in Paris. Ich arbeite schon seit 2 Jahren regelmäßig mit ihr zusammen. Also wenn ich in Paris bin, natürlich. Sie ist auch Content Creatorin. Und sie hat ihre eigene Brand rausgebracht, die nennt sich Ready Freddy. Dazu erzähle ich später ein bisschen was, aber wir werden eine Collab zusammen starten. Und als ich bei ihr war, haben wir ein kleines Stück zusammen aufgenommen, dass sie auch mal ein bisschen so ihre Geschichte hören kann, beziehungsweise ihre Stimme auch hört. Von dem her ist heute, glaube ich, eine Folge, die sehr stimmungsvoll sein wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich dachte, ich starte aber trotzdem mal mit einer kleinen lustigen Anekdote, zu der ich morgen ein Video machen möchte, denn ich bin gefeatured in einem Magazin, das nennt sich 89 oder 89, hier in Ulm. Das ist so ein Stadtmagazin, das kommt jeden Monat raus, aber die Folge im Dezember, Januar, das ist so eine Doppelfolge. Also dieses Magazin ist jetzt für 2 Monate gut. Ich muss das mal rauskramen, es liegt nämlich hier direkt vor mir auf meinem Schreibtisch, damit ich das ein bisschen beschreiben kann für die Leute, die nicht aus der Gegend kommen und die sich das jetzt nicht angucken können. Es ist ein Stadtmagazin, was es umsonst gibt. Also man muss es nicht kaufen, sondern das liegt überall aus in der Stadt, im Stadthaus, in der Bibliothek, in verschiedenen so öffentlichen Orten in Ulm. Das ist schon mal schön, weil es ist immer schön, wenn man was, wenn ich was promote oder wenn ich von was erzähle, was man umsonst kriegt, weil ich es immer so ein bisschen doof finde. Auch zum Beispiel letzte Woche oder vor 2 Wochen hatte ich ja erzählt von dem Marie-Claire-Magazin, in dem ich gefeatured war. Das habe ich hier auch hier vor mir liegen. Und das habe ich ja damals auch gekauft am Bahnhof und das hat halt 9 € gekostet. Und das fand ich dann schon irgendwie ein bisschen teuer. Natürlich ist es das wahrscheinlich wert. Es ist ein Magazin, es ist sehr dick, es ist gedruckt. Klar, das kostet sein Geld. Aber ich finde es immer so doof, wenn ich euch dann davon erzählt und ihr das eigentlich nur kauft, weil ich da irgendwie einen Artikel drin habe und es dann so teuer ist. Deswegen ist es cool, dass dieses 89 Magazin umsonst ist in Ulm. 89, weil es ist die Vorwahl. Hier in Ulm ist es 890 und dann halt bei mir ist es jetzt 75 oder 76 und deswegen ist es aus der Region. Auf jeden Fall, die lustige Geschichte ist, oder so wie ich sie mir vorstelle, ist, ich bin auf dem Cover drauf mit einem ziemlich großen Bild von mir im Moulin Rouge, Backstage im Moulin Rouge. Dann blättert man auf und ich bin sozusagen auch das Haupt, die Hauptstory, das heißt, auch wenn man dann in das Inhaltsverzeichnis geht, dann steht da erstmal Dick Solier Toranjena, die Ulmer Artistin, hat sich in der Zirkuswelt einen Namen gemacht. Erstmal sehr cool. Und dann blättert man 2 Seiten weiter und dann ist nochmal ein riesig großes Bild von mir, auch im Moulin Rouge in Paris. Und dann steht da Lea Toranjena, harte Arbeit, Disziplin und ein bisschen Magie. Ein schöner Artikel, den ich vor 2, 3 Wochen per Videocall gemacht habe und es sind halt richtig große Bilder. Also eins ist Moulin Rouge in Paris, dann ist ein großes Bild von mir in Paris vor dem Louvre, dann noch ein Foto mit Francis und es ist schon groß. Und was ich mir immer denke, und das ist ja so ein bisschen meine Story, ist ja, ich bin aufgewachsen in Ulm. Ich sage immer, das ist eine kleine Stadt. So klein ist die Stadt am Ende doch nicht, aber es ist doch so von der Mentalität her halt Kleinstadt. Und als ich hier an der Schule war, ich war hier am Schubert-Gymnasium, falls ihr aus Ulm kommt, kennt ihr das? Es gab hier damals 5 Gymnasien. Ich war in einem von denen. Da war natürlich dieser Traum, Zirkusartistin zu werden, das war ja von den Lehrern vor allem so ein bisschen belächelt, beziehungsweise nicht richtig ernst genommen, beziehungsweise auch kritisiert. Je nachdem, wie cool der Lehrer war oder die Lehrerin war, wurde mir das mehr so gesagt, mehr gezeigt oder weniger gezeigt. Aber es fiel auf jeden Fall dieser Satz, du kannst doch nicht dein gutes Abi wegschmeißen und nicht studieren. Der Satz ist gefallen, wortwörtlich. Und es wurde auch immer wieder so ein bisschen, ja, belächelt. Ich war halt die Person aus der Stufe, die nicht studiert hat. Ich war die, die Zirkusartistin werden wollte und alle Leute dachten halt, hä, was, also wie und was und es waren sehr verwirrt. Aber ich glaube, die meisten dachten halt auch so, ja, das wird ja nicht klappen. Also so, schön, junge Frau hat irgendeinen Traum, aber wird doch nicht klappen. Und jetzt dieses Magazin zu haben, was hier überall in der Stadt ausliegt, das sehen ja die Lehrer von damals und das sehen ja auch die Eltern von meinen Freunden von damals, weil die waren teilweise auch so ein bisschen so, die waren sehr kritisch, beziehungsweise die haben es einfach, die meisten Leute haben es einfach nicht verstanden. Und für mich ist es irgendwie so der schönste Beweis, dass ich eigentlich gar nichts sagen muss und gar nicht auf die Leute zugehen muss und irgendwie sagen muss, hey, guck mal, ich habe es doch geschafft oder wieso habt ihr nicht an mich geglaubt, sondern einfach still und leise sitze ich hier in meinem Kämmerchen und ich weiß, dass dieses Magazin in ganz Ulm ausliegt und dass das diese ganzen Leute gesehen haben. Und ich meine, das ist schon so, dass ich da gefeatured bin, wie halt jemand, der das wirklich geschafft hat. Also es ist schon Ulmer Zirkusartistin Lea Toranien erlebt ihren Traum auf den Bühnen dieser Welt. Cirque du Soleil, Moulin Rouge ist alles gedroppt. Ich kann mir nur vorstellen, wie halt die Leute jetzt darüber denken. Und natürlich weiß ich ganz genau auch, dass solche Geschichten sich ja immer verändern. Die Lehrer, die damals gesagt haben, du kannst auch nicht dein gutes Abi wegschmeißen, um Zirkusartistin zu werden, die werden jetzt natürlich nicht denken, oh, wow, hat sie es ja doch geschafft, hätte ich nicht gedacht, sondern die werden wahrscheinlich denken, oh, wusste ich schon immer, dass die es schafft. Die haben sich natürlich ja auch irgendwie so eine Geschichte erzählt und die erzählen sie sich jetzt anders. Aber ich bin mir sicher, dass es hin und wieder mal so eine Person gibt, die das vielleicht auch so ein bisschen, wo das vielleicht auch so ein bisschen aneckt. Also ich glaube auch so ein bisschen, dass ich das halt doch gemacht habe und doch durchgezogen habe und dann auch geschafft habe, müsste ich eigentlich mal hingehen und die direkt drauf ansprechen, weil ja, es ist halt schon ein Thema, was bis heute die Leute komisch finden, das heißt, beziehungsweise bis heute die Leute halt nie richtig verstanden haben. Und deswegen bin ich besonders stolz, dieses Magazin jetzt hier in Ulm zu haben. Es ist jetzt kein großes fancy Magazin wie jetzt Marie Claire, aber es ist halt das Magazin, was hier ausliegt. Und ich habe auch meinen Vater gefragt, wie oft er schon angesprochen wurde oder ob er überhaupt schon darauf angesprochen würde. Und er meinte halt, fast täglich wird auf dieses Magazin angesprochen. Und ihm haben schon ganz viele Leute gesagt, ach, möchtest du noch eins haben? Und ich kann dir noch eins mitgeben. Und er hat so viele von denen schon gesammelt. Und ich meine, eine sehr schöne Erfahrung, eine sehr lustige Erfahrung. Und falls du jetzt zuhörst und im Schubert-Gymnasium in Ulm bist, als Schüler oder Schülerin oder Lehrer, kann ja auch sein, sprecht mal eure Lehrer auf mich an. Mich würde das voll interessieren, was die über mich denken, was die über mich sagen. Ob die schon immer dachten, ja, Lea schafft es und das funktioniert super. Oder ob die jetzt komplett verwundert sind. Es waren auch nicht alle Lehrer doof zu mir, das muss ich nochmal dazu sagen. Es gab gerade halt die jüngeren Lehrer auch, die fanden das cool. Und es gab auch einige Lehrer, die haben gesagt, hey Lea, egal was du machst, schaffst du, wird gut. Das weiß ich auch. Sie fährt jetzt nicht alle Leute in einem Boot schmeißen, aber es war halt schon so, dass es damals mir nicht leicht gemacht worden ist. Also es war schon so, dass halt alle anderen Leute studieren wollten und sich irgendwelche Unis angeguckt haben und es war so das, was von uns auch erwartet wurde. Und es war viel leichter zu sagen, ich ziehe jetzt nach Mannheim und studiere dort oder ich bleibe in Ulm und studiere, als halt zu sagen, man macht eine Ausbildung. Und ich meine, ich war eine der wenigen, die eine Ausbildung gemacht haben. Es gab vielleicht noch ein oder zwei andere Leute, die eine Ausbildung zu irgendwas anderem gemacht haben, aber die anderen haben wirklich alle studiert. Von dem her macht mich das sehr stolz. Eine andere Sache, die mich sehr stolz macht, von der ich jetzt auch gerade erfahren habe, am 25. Dezember kommt eine Doku raus. Da geht es um Zirkus in den Medien, Zirkus im Kino, Zirkus im Fernsehen, wie es über die Zeit gezeigt wurde. Und ich bin mit dabei. Unter anderem sind da auch andere Zirkusnamen und Zirkuspersönlichkeiten mit dabei. Und ich bin halt die Person, die so die junge Seite von den sozialen Medien repräsentiert. Und wir haben die Doku gedreht schon vor langer Zeit. Das Interview wurde geführt irgendwie schon vor anderthalb Jahren. Ich weiß auch schon gar nicht mehr genau, was ich erzählt habe. Aber die waren auch mit bei Monte Carlo, beim Zirkusfestival, wo ich letztes Jahr dabei war, waren die auch mit und haben uns begleitet, behind the scenes, mich und Francis. Und diese ganzen Szenen sind mit drin. Und dieser Doku kommt raus am 25. Dezember um 20.15 Uhr auf SWR und auf NDR gleichzeitig und ist danach in der ARD-Mediathek. Ich habe ein paar Bilder schon gesehen und ich habe das Gefühl, die ist richtig gut. Ich habe sie noch nicht ganz gesehen, aber ich habe das Gefühl, die ist richtig gut und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, weil auch das wieder so ein Medium ist, wo ich das Gefühl habe, da wird Zirkus in so einem sehr schönen Licht gezeigt und sehr positivem Licht gezeigt und sehr gutem Licht auch irgendwie gezeigt. Und dann da dabei sein zu dürfen, ist eine ganz große Ehre. Da freue ich mich schon sehr drauf. Weihnachten, da werde ich zu der Zeit, werde ich dann performen, das heißt, ich werde es wahrscheinlich nicht live sehen können, aber das ist ja nicht schlimm, dafür gibt es ja die ARD-Mediathek. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon in der Mediathek finden kann, ob ich es jetzt schon verlinken kann. Deswegen, ich sage es mal jetzt so an, als Ankündigung. Und wenn es dann draußen ist, dann werde ich natürlich wahrscheinlich auch nochmal drüber reden, wenn ich es dann gesehen habe und so. Aber das sind so die zwei großen News aus der Presse. Plus noch ein anderer Artikel, stimmt. Der liegt jetzt auch gerade vor mir. Der ist leider hinter einer Paywall gewesen bei der Neu-Ulmer Zeitung. Deswegen erzähle ich jetzt einfach kurz darüber. Das war nämlich über die Hochzeit in Indien, über das Engagement vom Cirque du Soleil, wurde hier berichtet, laut Bund intensiv, Ulmer Artistin tritt bei Milliardärshochzeit in Indien auf. Und dann der Untertitel, Lea Toranyena ist mit dem Cirque du Soleil bei einer spektakulären Hochzeit in Indien Teil der Show. Unter den Gästen sind auch Justin Bieber und Jennifer Lopez. Das heißt, ich bin literally in einem Satz genannt mit Cirque du Soleil, mit Justin Bieber und Jennifer Lopez. Und dann halt Lea Toranyena. Schon nice, schon nice. Und weil ich hier gerne auch so ein bisschen hinter den Kulissen erzähle, wie kommt es denn dazu? Also wie kommt denn so ein Artikel überhaupt in die Zeitung? Weil ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, wie sowas überhaupt passiert. Manchmal sind es Anfragen und manchmal ist es eine Anfrage von mir, also von meinem Team. Jetzt dieses 8-9 Magazin von der Stadt Ulm, das war eine Anfrage von dem Magazin. Da hat die Person, die mich interviewt hat, die hat mich wahrscheinlich irgendwie kennengelernt über Social Media. Also ich weiß gar nicht genau, woher sie mich genau kennt. Aber sie hat angefragt und sie hatte eine konkrete Vorstellung von, sie wollte, dass es in dieser Feature ist, ob für das Cover, sie wollte, dass es ein Cover ist. Und sie hatte auch angefragt, ob ich Fotos habe. Das heißt, die Fotos sind zum Beispiel alles meine Fotos. Und die Anfrage kam von denen. Und Presse ist übrigens immer unbezahlt. Also egal in welche Richtung, da fließt kein Geld. Jetzt diese Neu-Ulmer Zeitung, dieser Artikel über Indien, da ist übrigens auch ein riesig großes Foto von mir, was untertitelt ist mit Lea Toranyena aus Ulm, trat mit dem Cirque du Soleil bei Milliardärshochzeit in Indien auf. Das ist ein Foto, das ist von mir, das ist sogar aus einem Vlog, also es ist einfach wirklich ein komplett privates Foto, also sind sie meistens sowieso aus der Presse, sind meistens Fotos von mir. Und dieser Artikel ist eigentlich fast komplett geschrieben worden von Sina. Sina kennt ihr ja, meine Managerin, also eigentlich meine Freundin, aber in diesem Fall ist es ja ein Arbeitskontext. Sie macht ja mein Management und wie wir zusammenarbeiten, eigentlich müsste ich sie auch mal interviewen hier in dem Podcast, dass sie ein bisschen was erzählt, aber wie wir zusammenarbeiten, ist, dass sie kriegt einen Prozentsatz von meinen ganzen Einnahmen, von meinen ganzen, vor allem von den Zirkus-Lehreinnahmen, also alle Social-Media-Deals, die ihr seht, wenn es irgendwas ist auf Social Media, alle Gala-Performances in Deutschland, alle, wenn es irgendwie Werbedeals gibt für Zirkusse, bei denen ich auftrete, jetzt zum Beispiel beim Mannheimer Weihnachtszirkus, habe ich einen Artistenvertrag und ich habe aber auch einen Werbevertrag, weil ich ja auch Werbung mache für den Zirkus, das heißt, da fließt ja auch nochmal Geld. Also von diesen ganzen Summen bekommt sie einen Prozentsatz und sie übernimmt vertragliche Sachen. Also wenn es dann irgendwelche Sachen, ja, also vertragliche Sachen. Sie übernimmt Kommunikation mit den Marken Und sie übernimmt auch den Presseanteil. Und es ist eigentlich sehr selten, das machen die meisten Managements, die jetzt irgendwie so einen Content Creator oder einen Influencer managen, die machen keine Presse. Aber sie macht auch Presse mit, weil wir halt auch davon überzeugt sind, dass wenn man eine Person vermarkten möchte, dass es komplett in allen Medien stattfinden muss. Also es muss sowohl stattfinden auf den sozialen Medien, wo man eher die jüngeren Leute anspricht. Dafür bin komplett ich zuständig. Alle meine sozialen Kanäle mache ich komplett selber. Alle meine Videos schneide ich selber, alle meine Nachrichten beantworte ich selber. Das alles mache ich komplett so, wie ich möchte. Und wird mir auch übrigens nichts vorgeschrieben von niemandem. Das ist mein Ding. Aber alle Pressesachen, wenn da Pressemitteilungen rausgeschickt werden, also wenn wir verkündigen, okay, man könnte jetzt über das Thema berichten oder dieses Thema berichten, darum kümmert sie sich. Und das ist natürlich auch wichtig, weil man da eine andere Zielgruppe erreicht. Also natürlich ist es teilweise eher lokale Presse, beziehungsweise vielleicht sind jetzt in so einem Mediatheks, in so einer Doku oder in einer Landesschau Baden-Württemberg erreicht man wahrscheinlich eher ein älteres Publikum. Aber das ist ja auch schön, weil man dadurch sozusagen mehr Leute insgesamt erreicht. Und da auch bei der Presse ist es so, dass teilweise Leute auf uns zukommen oder teilweise wir auf Leute zugehen. Wenn jetzt zum Beispiel so ein größeres Format gedreht wird, wie jetzt gerade diese Doku auf SWR NDR am 25. Dezember, die sind auf mich zugekommen. Die haben mich gefunden über Social Media und die wollten halt in ihrer Doku eine moderne Komponente mit reinbringen. Da haben sie mich kontaktiert. Dann hat aber Sina da die organisatorischen Sachen geplant. Wir mussten dann Studio mieten für das Interview und so weiter. Das hat sie dann alles geplant. Und aber vor Ort war dann sie nicht mit dabei, sondern die Interviews habe ich alleine geführt. Die ganzen Drehs, die wir gemacht haben in Monte Carlo, das war auch dann ich alleine. Manchmal ist es aber so, dass zum Beispiel jetzt wie gerade die Hochzeit in Indien, das wissen ja nicht unbedingt Leute. Also woher soll jetzt die Person aus der Neu-Ulmer Zeitung, die den Artikel geschrieben hat, der heißt übrigens Stefan Schöttl. Stefan Schöttl hat schon öfter Sachen für mich gemacht, beziehungsweise der berichtet öfter gerne mit mir. Ich glaube, der findet meine Story einfach cool. Und der weiß natürlich auch nicht immer alles, was abgeht. Das heißt, in dem Fall bereite ich dann mit Sina, oder beziehungsweise eher Sina mit mir, bereitet dann einen Artikel vor, den sie teilweise dann auch komplett schon schreibt. Teilweise schreibt sie nur eine Pressemitteilung und dann gibt es danach noch ein Interview. Manchmal ist es aber so, dass sie wirklich einen ganzen Artikel schon im Prinzip schreibt, den man dann so veröffentlichen kann. Und der wird dann rausgeschickt an verschiedene Leute, die schon in der Vergangenheit über mich berichtet haben. Und genau, so funktioniert im Prinzip dieser Presseteil. Es ist auch wirklich Arbeit. Also man kann nicht irgendwie warten und hoffen, dass irgendwie sowas einfach so passiert, sondern man muss da auch proaktiv auf die Leute zugehen und dann auch so Kontakte pflegen, dass die Leute auch berichten wollen. Und es ist dann so ein Geben und Nehmen, weil im Prinzip in dem Moment, wo ich halt weiß, es gibt eine gute Story, sagen wir, okay, boom, wir investieren jetzt die Zeit und wir schicken das jetzt raus. Und gleichzeitig ist es dann ja auch so, dass die Presse sich freut und dann halt berichtet und dann halt auch teilweise sehr groß. Also dieser Artikel ist wirklich sehr, sehr groß. Wieder zurück zu dem Lehrerzimmer, wo ich immer denke, ja, die Lehrer im Lehrerzimmer, die können den Artikel nicht übersehen haben. Also den Artikel und dann gleichzeitig noch das Magazin. Das ist schon nice. Ja, und bevor ich nach Ulm gefahren bin, war ich ein Wochenende, nicht mal ein Wochenende, sondern wirklich fast nur 24 Stunden in Paris, denn ich habe zusammen mit Ellie für unser gemeinsames Produkt, was rauskommen wird, einen Videodreh gehabt. Und eigentlich ist es fast das Beste, wenn ich einmal direkt Ali zu Wort kommen lasse. Wir haben hier einen ganz kleinen Teil im Voraus aufgenommen. So it's very simple. This is a mic. The only thing is that because you just have one mic, you can only speak into the mic.
When I have the mic.
Exactly.
I have to go like this.
But it's basically, I'm here right now in Paris. I came for the special surprising shoot, or not surprising shoot, but like the promotional shoot for the Ready Freddy that we're bringing out together. And I thought it'd be fun if you told everybody, kind of like, first of all, who you are, but also what the idea and inspiration was before or behind creating Ready Freddy.
Yes, I'm very excited, first of all, for our little secret project together. Yeah, so basically a little bit about me. My name's Allie. Leah and I met a few years ago here in Paris. We perform in the same show every single night. I'm a dancer. She's a circus artist. And although we don't do the same thing, we do overlap each night, obviously having the same work schedule, but we also have the same day schedule, which is like having our days to ourselves. So we'd often end up in the cafes together, working away on our own projects. one of my projects being Ready Freddy. Ready Freddy is my clothing brand I started exactly 2 years ago, actually. And it's grown over the course of the past few years into something that I wasn't even expecting it to become, but I'm so happy it has. Essentially, they are cozy onesies or jumpers. The best way to describe them is a full length or short pant. And it's essentially something you slip into. You step into it, you pull up the straps, and it goes on kind of like an overall. But the whole premise behind it was to have something that was cute, comfortable, and basically efficient to wear backstage as a performer. Leah being a circus artist, me being a dancer, it's very versatile. And of course, we both can wear it in our dressing rooms. But over the past few years, it's actually become something lots of people are wearing at home. So including myself and Leah. But lots of people have been buying them as loungewear. People wear them for errands around the house. I've heard people have even started wearing them to school in North America, which is crazy. But it's been such a fun journey. We've just come out with tracksuits. And now Leah and I are working on a special little project for something coming out in the new year, which we are very excited to share with you. And I'm very excited to have Leah here in Paris to work on the project together and finally bring our vision to life.
Yeah, my God. So you could have your own podcast. Like, this was perfect. This was a one take. No am, no stutter, no nothing. Definitely you should start your own podcast. But yeah, so tomorrow we're filming a little introduction video of like what it's going to look like. Also introducing me as a circus artist to your brand, which is also more dancers, I guess, in general. And just showing the world what this is. And also, this is the first time you're collaborating with an artist or with like an influencer or like another person, right?
Yeah, that's why I think it's going to be so special. We're starting out the new year with a new project, new vision, new idea. And we're just going to see how it goes. I'm really excited. Obviously, Leah and I have worked at the same cafe in the past and we kind of know what each other are doing, but we've actually never done anything like collaboratively together. So I think this is going to be a really fun start to something hopefully big and amazing. And I can't wait for you guys to see it because I love it. Leah loves it. I think we're going to make something that you all love. And what we're doing and shooting tomorrow is to kind of put our vision out there. And yeah, just so you can actually see it come to life.
What I also really like is when we first met, this was like summer 2 years ago, we kind of met over TikTok or like Instagram because I said I was going to come to Paris to work at the Moulin Rouge in Paris. And then people tagged you under my video. And then you were like, hey, like you're coming, like let's meet up. We should meet up for coffee. And then I think on our like first coffee date, we had so much to talk to each other because we had so similar lives, but then also different. And then I think on the second coffee date, you kind of said like, hey, I have this thing that's coming out, but it's still top secret. And then it started like a couple of weeks after that. And I was even there when you filmed your first images and pictures and you went to the studio and it kind of came out. I was like there along the whole way. And it's so nice to see where it is now. Like after 2 years, it has become like a real brand to the point where on my last gig, I was performing and I was training in my Ready Freddy because I wear it always backstage as a CEO, like in training. And one of the dancers there was like, oh my God, is that a Freddy? It was like, yes, it's a Freddy. Yeah. So it's nice to see like how big this has become actually over the 2 years.
Thanks, girl.
You're welcome.
I feel like, I feel like we worked on it for like a solid year before we announced it to the world. Me and my business partner, Georgia, she now lives in Australia actually, which is crazy, but we met here in Paris and we lived together in Paris for a few years. And her last year here in Paris is when we created Ready Freddy. So after that full year of just like having this idea, not sure if people would really understand or use a comfortable onesie, like what adult wears a onesie, I don't know, but they're gonna was my plan. Then I was like telling my friends here and there, you being one of them, like I have this idea, I hope it's gonna work, I'm not sure. I had like a vision for like the first three colors we were gonna come out with, which was orange, pink, and blue. And yeah, you're so right, you were there at the shoot. You were kind of like, were you doing like BTS or something for me? Because you're one of like my only content vlogger friends at the time. And I was like, oh my God, she knows, she has the eye for content. let's bring her in. She'll do some behind the scenes. And to this day, I'm still posting that behind the scenes stuff. It's so good. But yeah, that shoot is so funny because like I think back to it and I think like we shot it. Like I don't think I got a photographer.
There was a girl.
Was there?
Yeah, there was the.
Oh yes, Claire. Yeah. Yes, part of with the group I shot it because yes. Some of those photos are so rogue. Then the stuff that the photographer shot are great, yeah. And they're kind of like our brand photos. But yeah, it's just so crazy to think how far it's come, and now we're like working together on something for the brand. It's crazy to think, like I was telling Leah earlier today, it's crazy to think back to like when I first moved to Paris. It doesn't feel like that long ago, but then when you really think about all the things that have happened since I moved to Paris, creating the clothing brand being one of them, it's wild.
Yeah.
So.
It is wild and it's amazing. And I'm very much looking forward to tomorrow. And when this podcast episode comes out, it's very likely that there's already been like some clips out or some pictures out. So stay tuned, check that out on Instagram. I'll link it, everything as always, underneath in the description. And thanks for being on my podcast, Ali.
Thanks for having me. This is so fun. We're currently sitting on my couch here in Paris, talking into a microphone one at a time with a candle burning and the Christmas tree in the distance. So, I mean, it's quite cozy. I am kind of loving this and maybe I'll think about doing my own.
See?
This is such a fun little thing you've got going. I love it.
It's so simple because that's exactly it. At the end of the day, it's just a microphone attached to your phone and you can just talk into it. And once you like settle into it and you're comfortable, it's like sending a voice message. And that's kind of the whole vibe. It's Circus Hotline. It's like the weekly call from Leah. And this time it's from Leah and Ali.
But I love a voice note. I do love a voice note. She knows how to sell me on a lot of things.
Wir haben das Ganze ja aufgenommen am Tag vor dem Shoot. Am Tag vom Shoot selber sind wir eigentlich ganz entspannt aufgestanden, waren dann erst noch frühstücken, haben noch so ein bisschen überlegt, weil wir wollten verschiedene Videos drehen. Wir wollten ein Video drehen, wo ich ein bisschen erzähle von mir. Also im Prinzip ist es ja so, wir arbeiten zusammen an einem Produkt, beziehungsweise wir haben ein Produkt rausgebracht, was ein Ready Freddy ist. Das ist ein Ganzkörperanzug. Das ist so ein Overall, den habt ihr eigentlich schon in meinen Videos gesehen. Ich habe den in verschiedenen Farben. Das ist Alice Brand, das hat sie zusammen gestartet mit einer Freundin vor 2 Jahren und das ist immer weiter gewachsen und wir hatten dann mal irgendwann überlegt, hey, das wäre doch voll spannend, mal ein Produkt zusammen rauszubringen. Ich glaube, die wollen das in der Zukunft wahrscheinlich auch öfter machen, also dass sie mit Creatoren zusammenarbeiten, aber die wollen ja erstmal gucken, wie das funktioniert, wie erfolgreich sowas ist, ob da eine gute Cross-Promotion überhaupt funktionieren kann. Und weil wir halt befreundet sind und wir das Ganze recht spontan, recht klein einfach mal starten können und ausprobieren können, haben wir gesagt, hey, lass uns das mal machen. Ich habe noch kein eigenes Produkt rausgebracht. Also ich habe noch nie ein Produkt rausgebracht mit meinem Namen. Aber ich habe da richtig Lust drauf. Ich finde es schön, dass man halt auch nicht Merch hat, weil ich finde Merch immer so ein bisschen, hat irgendwie so eine billige Komponente. Ich wollte eigentlich eher Produkte haben, die man mit mir verbindet, die irgendwie Sinn machen. Also die auch nicht einfach nur so ein Schlüsselanhänger, sondern halt irgendwie entweder was sehr schön ist, was sehr nützlich ist. Oder was man einfach sehr stark mit mir verbindet. Und das hier ist einfach so das beste Produkt, weil das ist ein Produkt, was ich selbst benutze, also diesen Ganzkörperanzug. Gerade wenn ich längere Zeit in einer Produktion spiele, ist es halt mein Aufwärmteil, was ich immer anhab. Und gerade zur kalten Weihnachtszeit, also wenn wir jetzt im Weihnachtszirkus in Mannheim spielen, da wird es ja kalt sein, gerade auch hinter den Kulissen. Und da ist es wirklich so habe ich jeden Tag an. Das heißt, perfekt, weil ich meinen eigenen Nutzen habe und halt auch perfekt, weil ich sie kenne, weil ich weiß, wie sie arbeitet, wie die Promotion aussieht dazu, was es für eine Qualität hat und ich das Produkt jetzt auch schon seit 2 Jahren benutze, dass ich auch genau weiß, okay, dem kann ich vertrauen, das ist gut, das gefällt mir, das hält lange Zeit und was mir eigentlich alles auch wichtig ist. Und ja, wir haben uns dann überlegt, welche Farbe am besten passen würde. Ich hatte das auch mit meiner Community abgestimmt, also mit euch abgestimmt, was da am meisten Sinn macht. Und grau ist es geworden. Ich finde grau super. Ich finde, es ist genau so eine Farbe, die passt zu allem. Die mag jeder. Ich trage sehr gerne grau. Ich finde, grau und blau sind meine Lieblingsfarben zu tragen. Und dieses Logo poppt richtig schön hinten auf der Tasche, das Circus Leah Logo mit dem Weiß. Es ist nicht irgendwie overpowering und irgendwie riesig groß. Irgendwie bei manchmal so krass gebrandete Sachen finde ich auch irgendwie stark. Also finde ich irgendwie zu unangenehm, wenn es zu krass laut ist. Ich habe das Gefühl, es ist einfach so alles stimmig und hat einfach alles gepasst. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir müssen diese Farbe oder dieses Produkt jetzt erstmal auch Allies Community irgendwie erklären, also warum machen wir jetzt eine Promo und wer bin ich eigentlich? Das heißt, wir haben einen Introduktions-Videoshoot, wo ich ein bisschen erzähle, wer ich bin und was ich an Ready Freddy mag und so weiter. Und das haben wir einmal auf Englisch aufgenommen und einmal auf Deutsch aufgenommen. Und dann haben wir dann aber noch so ein Badass-Promo-Shoot von dem Produkt im Prinzip, aber im Syrat gedreht, wo wir ein Studio gemietet haben in Paris, wo ich dann auch richtig Tricks gemacht habe und wir halt ein paar Stunden lang geshootet haben mit einem Kameratyp, der wirklich komplett verschnauft und ausgepowert alle möglichen Winkel eingefangen hat, die es nur gibt. Es war richtig cool, also der war akrobatisch genauso unterwegs wie ich, aber halt hinter der Kamera. Und ich habe heute die erste Rohversion gesehen von dem Schnitt. Ich glaube, es ist richtig süß und ich glaube, es ist so eine richtig gute Mischung aus Produktplatzierung. Also man möchte ja sehen, was es für ein Teil ist, was es für ein Material ist, wie man das anzieht, wie sich das anfühlt. Und gleichzeitig möchte man halt auch sehen, wer ich bin, was ich kann und dass man da drin auch trainieren kann. Also gerade den kurzen Freddy, den nutze ich auch sehr viel einfach zum Trainieren. Ich finde ihn einfach sehr bequem. Und den langen so ein bisschen mehr zum Warmmachen oder halt auch zum Zuhause chillen. Und viele Leute haben auch so ein bisschen gefragt, okay, zum Training, ja, aber wieso bräuchte man den, wenn man jetzt nicht trainiert? Das ist so ein perfekter, so ein Hausanzug. Also wenn man morgens aufsteht und sich noch nicht direkt anziehen will, sondern halt einfach nur was überziehen will, anstelle von dem Bademantel ist eigentlich so ein Ready Freddy. Das ist so genau das richtige Ding. Und es heißt auch Ready Freddy, weil man das anziehen kann, um sich fertig zu machen. Also wenn man sich irgendwie, man kommt aus der Dusche, man geht Party machen, man schminkt sich und bereitet sich vor, fürs Weggehen, dann kann man halt das erstmal anziehen. Man zieht es nicht über den Kopf, das heißt, man muss nicht seine Haare verwuscheln und nicht sein Make-up verwuscheln, sondern man zieht es einfach runter. Und das ist so ein bisschen so die ganze Idee dahinter. Ready Freddy, das ist so ein Spruch aus den Staaten, wo man sagt so, hey, bist du ready? Ja, ich bin ready, Freddy. Das irgendwie kannte ich selber auch nicht, aber es soll irgendwie heißen so, ja, ich bin ready. Und die Teile heißen halt Freddys. Und es war ein sehr schöner Shoot, super entspannt. Eigentlich bin ich es eher gewohnt, dass Videoshoots so sehr anstrengend sind. Es war super entspannt und es hat sich total gelohnt. Und ich habe jetzt einen Freddy hier bei mir und dann kriege ich jetzt in ein paar Wochen noch mehr zugeschickt. Ich darf auch einige verschenken und dann wird das Produkt rauskommen im Januar. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf euren eigenen Ready Freddy, könnt ihr euch schon freuen. Im Januar kommt es raus. Freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Es wird eine Limited Edition, also wir stemmen nur eine bestimmte Anzahl, weil wir das so ein bisschen exklusiv machen wollen, weil wir jetzt auch nicht irgendwie krasse Umsätze machen wollen, sondern weil wir einfach mal ausprobieren wollen, wie schnell sich das verkauft, wie gut sich das verkauft, welche Größen sich am besten verkaufen. Es wird geben kurz und lang für eine normale erwachsene Größe, dann kurz und lang für eine Plus Size, die ist ein bisschen größer und auch noch für Teens, also für Jugendliche. Die ganzen, wie groß es genau ist, werde ich auch noch zu posten, beziehungsweise das kann man auch alles auf der Ready Freddy Instagram und ich glaube auch auf der Homepage dann auch noch sehen, so die Maße, falls man sich da nicht sicher ist. Aber wenn man so eine ganz normal große Person ist, so wie ich, dann ist einfach die ganz normale erwachsene Größe eine wunderbare Größe.
Hallo liebe Lea, ich bin ein Riesenfan von deinem Podcast und von deinem Instagram und ich finde es richtig, richtig cool, wenn du Geschichten erzählst. Und du hast ja schon mal erzählt, dass du das Syrat an der Zirkusschule in Montreal kennengelernt hast. Und mich würde einfach nochmal interessieren, weil du ja auch vorher, glaube ich, noch nie was mit dem Syrat gemacht hast, ob du nochmal die Geschichte erzählen kannst, wie das denn so genau war. Als du zum ersten Mal, keine Ahnung, Kontakt mit dem Syrat hattest, ob das so eine Love on First Sight war oder ob das irgendwie so ein längerer Prozess war oder wie hast du dann genau gemerkt, yes, das ist das, was ich jetzt als Künstlerin weitermachen will. Erzähl doch mal gerne und ja, ich wünsche dir alles Gute für den Weihnachtszirkus in Mannheim und hab eine gute Woche.
Oh, das ist ja eine richtig schöne Frage, beziehungsweise ein richtig schönes Kompliment. Ich erzähle auch sehr gerne Geschichten und ich bin auch sehr gerne in diesem Redeflow von der Geschichte. Man muss da manchmal auch so ein bisschen reinkommen und deswegen sehr gerne erzähle ich die Geschichte, wie ich das Syrat kennengelernt habe, beziehungsweise ja, die Liebesgeschichte zwischen Lea und dem Syrat. Das war nämlich fast wirklich so eine Art Love on First Sight. Ich hatte das Syrat zum ersten Mal, vielleicht so ein paar Jahre davor mal gesehen, dass andere Artisten das gemacht haben. Und ich fand einfach visuell das super schön. Für mich hat es gar keinen Sinn gemacht. Ich habe gar nicht gesehen, wie das funktioniert. Ich dachte einfach nur, wow, das sieht richtig cool aus und ich würde das gerne können. War einfach so ein Ding, ich würde es irgendwie gerne ausprobieren. Also es war, manchmal sieht man ja Dinge und denkt sich so, oh, voll cool, aber will ich nicht ausprobieren. Oder manchmal denkt man, voll cool, das müsste sich ja richtig cool anfühlen, ich möchte das gerne ausprobieren. Und so war das, aber ich hatte im ersten Moment dann keine Chance, weil es wäre einfach nur bei irgendeiner Show, wo ich das gesehen habe. Und dann habe ich Serhat eigentlich erst wieder richtig entdeckt, als ich an der Zirkusschule schon angefangen habe. Also ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden. Ich habe damals meine Aufnahmeprüfung gemacht in einer Disziplin, die nennt sich Handstand-Equilibristik. Im Prinzip auf den Händen zu stehen und da coole Position einzunehmen. Und bin aber nicht dafür angenommen worden, sondern ich bin angenommen worden für eine Disziplin, die nennt sich Chinese Pole. Das ist eine Stange. Ein bisschen wie Pole Dance, aber dafür ist die Stange sehr viel länger und etwas dicker und mit so Plastik umschichtet, dass man da auch mit Kleidung dran performen kann. Und es ist etwas akrobatischer als Pole Dance, mit auch mehr Sprüngen und hat so ein bisschen einen anderen Charakter auch. Dafür bin ich angenommen worden, weil sie gesehen haben, dass ich dafür Potenzial habe und sie dachten, es würde zu mir passen. Es ist eigentlich sehr selten, dass Zirkusartisten angenommen werden in einer Disziplin, die sie noch gar nicht können. Aber in dem Fall, ja, ist es einfach so gewesen. Und in meinen ersten 2 Wochen an der Zirkusschule hatten wir so eine Art Introduction to Circus Arts, so eine Art, wir wollen auch mal, dass ihr andere Sachen ausprobiert, weil ihr werdet so viel Zeit mit eurer Hauptdisziplin verbringen, dass es jetzt im Moment der Moment ist, nochmal zu gucken, ob es vielleicht auch noch was anderes gibt, beziehungsweise auch so ein bisschen auch so den Respekt für die anderen Disziplinen zu lernen. Und da gab es verschiedene Sachen, die man aussuchen konnte, unter anderem halt das Zierrad. Und dann war ich so, oh mein Gott, auf jeden Fall möchte ich Zierrad machen, das sieht so cool aus und ist so toll. Und beim Zierrad ist es so, dass man ganz am Anfang eigentlich noch gar nichts richtig machen kann. Also so der erste Tag oder vielleicht auch die erste Woche, vielleicht auch der erste Monat, vielleicht auch das erste Jahr, das hängt wirklich von der Person ab, ist es eigentlich so, dass man nicht versteht, wie das Rad dreht, also wie man sich in dem Rad dreht und man versucht sich zu drehen, aber man kommt halt wirklich eine Umdrehung, 2 Umdrehungen, aber nicht weiter. Und wir hatten 2 Wochen Zeit, also diese 2 Wochen Introduction to Circus Arts, wo wir an verschiedenen Tagen verschiedene Sachen ausprobieren konnten. Und ich hatte so dieses Gefühl von, ich möchte das jetzt lernen. Also wenn man so einen Biss kriegt, wo man das probiert und nochmal probiert und nochmal probiert und eigentlich gar nicht aufhören möchte, obwohl es eigentlich nicht geht, also obwohl man nicht weiterkommt, aber man trotzdem immer weitermacht. Und es gab am Anfang so ein paar Übungen, also es ist auch die Sachen, die man jetzt lernt, wenn man einen Workshop macht im Zierrad, ist meistens, dass man halt, man stellt einen Fuß rein ins Rad und dann hält man das Rad fest und versucht, seinen Körper so wenig wie möglich zu bewegen. Man nimmt mit dem anderen Fuß Schwung am Boden und stellt dann das Rad, den Fuß mit ins Rad rein. Also man Schwung, 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 Schwung und dann stellt man es mit rein und dann versucht man halt da zu stehen und zu balancieren, dass es sich dreht. Und ich habe diese 2 Wochen gebraucht, um Waltzen zu lernen. Also um zu lernen, dass ich mich drehe und dass ich nicht mehr stoppe, mich zu drehen und dass ich verstehe, wie die Bewegung funktioniert. Und dieses Gefühl, wo das dann plötzlich geklappt hat, also es war wirklich so, man wird jeden Tag so ein bisschen besser, aber man hat eigentlich das Gefühl, es wird nicht besser. So ein bisschen wie Fahrradfahren lernen. Man wird irgendwie angeschubst und man hat vielleicht irgendwie so ein Tretrad, aber irgendwann ist der Moment, wo man alleine fährt und man hat dieses Gefühl von, boah, man fährt jetzt. Und in diesem Moment war das Gefühl so stark, dass ich echt dachte, boah, eigentlich will ich das machen und nicht Chinese Pole. Und der Lehrer hat dann gesehen, dass ich auch Potenzial hatte, also dass ich das doch recht schnell gelernt habe im Vergleich zu den anderen Artisten. Und dann habe ich gefragt, ob ich nicht die Disziplin wechseln kann von Chinese Pole zu Zierrad. Und weil ich halt auch Chinese Pole komplett angefangen habe von nichts, war das für die eigentlich dann auch in Ordnung, das zu machen. Und dann war es eigentlich von dem Moment an, also hat es voll gepasst. Und man sagt im Zirkus so ein bisschen, die richtige Disziplin findet ein. Man findet sie nicht, sondern sie findet ein. Und es liegt daran, weil man einfach verschiedene Sachen ausprobiert und dann irgendwann auf einer Sache hängen bleibt, weil man einfach spürt, ja, das ist das Richtige für mich. Und ich habe das nie bereut. Also es war auch nie irgendwie so, wo ich dachte, ah, ich habe die falsche Disziplin oder ich vermisse doch Handstand oder hätte ich doch mal Pole Dance gemacht, sondern es war wirklich genau das, was ich machen wollte. Und ich habe dann in meinem ersten Jahr an der Schule dann Francis kennengelernt. Francis war nämlich ein Jahr weiter als ich schon. Und er war ganz, ganz schüchtern, ganz, ganz schüchterner Junge. Er ist auch ein Jahr jünger als ich und ich war damals 19, das heißt, er war damals 18. Und unser erstes Gespräch miteinander war, weil ich mir mein eigenes Zierrad kaufen wollte. Die Schule hatte nämlich einige Räder, aber die waren nicht so gute Qualität. Und weil ich mich dann irgendwann entschieden hatte, meine Disziplin-Zierrad zu machen, wollte ich dann irgendwann mein Rad kaufen. Und dann habe ich Francis gefragt, wo er denn sein Rad gekauft hätte und was er mir empfehlen würde. Und das war das erste Mal, wo wir miteinander geredet haben. Er war ganz schüchtern, das war ganz süß. Dann hat er mir die Nummer gegeben von Daniel Sear. Da seht ihr schon den Namen. Daniel Sear ist nämlich der Erfinder von dem Sear-Rad. Und deswegen trägt es auch den Namen Sear. Da fällt mir gerade ein, ich könnte ja die nächste Special-Episode über das Sear-Rad machen. Wie das entstanden ist, die ganze Geschichte mit Sear und dann vielleicht auch die ganze Rhönrad-Geschichte, weil das ist so eine doppelte Geschichte. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht so richtig ausführlich erzählt. Das werde ich mir merken für die Special-Episode, die 20. Episode. Das ist ja immer, alle 10 Episoden mache ich eine Special-Episode, so eine Evergreen-Episode, die man sich so jederzeit anhören kann, auch wenn es nicht ganz so aktuell ist. Man kann sich natürlich die anderen Folgen auch jederzeit anhören, aber ich dachte mir, das wäre cool, dann immer so Themen zu besprechen. Cool, ist mir gerade eingefallen. Daniel Sear, der Erfinder des Sear-Rades, hat zu der Zeit auch Räder selber produziert. Und dann habe ich mein Rad bei Daniel Sear gekauft, der das dann einige Wochen später in meiner WG dann vor der Tür abgeliefert hat. Dann habe ich den auch zum ersten Mal kennengelernt. Das war eine sehr coole Erfahrung auch. Und dann hatte ich mein eigenes Sear-Rad. Und dann habe ich das wirklich 3 Jahre lang gelernt an der Zirkusschule. Habe da meine ganzen Basics gelernt und auch sehr viel Technik gelernt und habe auch eigentlich alles gelernt, was man sonst braucht so als Zirkusartistin. Und habe dann damit performt. Und dann das erste Jahr im Solo und dann aber eigentlich komplett nur noch im Duo, bis dann ich beim Cirque du Soleil war. Dazwischen gab es immer mal wieder so kleine Performances, auch im Solo, aber das meiste war im Duo. Und jetzt so, seitdem ihr mich kennt, so ist es mehr so 50-50 und ich mache beides viel. Und durch neues Training und anderes Training habe ich jetzt in den letzten Jahren auch ganz viel neue Technik entwickelt, wo ich lange Zeit eigentlich gar nicht so viel trainiert habe. Aber ja, das war meine Liebesgeschichte mit dem Sear. Und ich muss auch sagen, die Leute, die es hier machen, also die, die es wirklich intensiv machen, die haben alle so ein ähnliches Gefühl. Also man kriegt, glaube ich, so eine Art von Suchtgefühl. Also dass man das, ja, Suchtgefühl ist ein bisschen krass, aber dass man das einfach sehr, sehr gerne mag, dieses Gefühl im Rad. Weil es ist halt beides toll. Es ist visuell cool zuzuschauen, aber es ist auch richtig cool, Sear-Rad zu machen. Vom Gefühl her einfach.
Hallo Lea, Eva hier. Ich habe mal zwei völlig verschiedene Fragen an dich. Die eine ist, bewirbst du dich oder auch ihr euch als Duo eigentlich noch bei Produktionen aktiv, also dass ihr irgendwie hinschreibt, ihr würdet da gern mitmachen? Oder ist es eigentlich mittlerweile so, dass alle Produktionen, in denen du mitmachst, angefragt werden, also dass die Leute dich fragen?
Bei deiner Frage fand ich ein Wort richtig interessant, nämlich das Wort mittlerweile. Eigentlich war von Anfang der Karriere an, meiner Solo- und Duo-Karriere, waren alle Engagements immer beidseitig angefragt. Also manchmal haben wir angefragt und manchmal wurden wir angefragt. Aber es ist nicht unbedingt so, dass man am Anfang von seiner Karriere selbst anfragt und dann später angefragt wird, sondern es ist immer von beiden Seiten. Und das hat natürlich ganz viele Gründe. Erstens, weil halt beide Seiten suchen. Also Shows brauchen Artisten, das heißt, die müssen sich auch aktiv umgucken, um halt auch Artisten zu finden. Und die wollen vielleicht auch eine bestimmte Art von Nummer, eine bestimmte Art von Qualität und so. Das heißt, es wird immer auch von vornherein Anfragen geben von Shows, die einfach was Spezifisches suchen. Und Anfragen von uns oder von mir wird es auch immer geben, weil manchmal einfach Sachen auch gerade in einen Zeitraum besonders gut reinpassen. Also ich gehe auf jeden Fall auch aktiv auf Produktion zu, wenn ich zum Beispiel sage, hey, no-brainer, ich verkaufe Tickets zu meinen Shows in ganz Deutschland zum Beispiel, wenn es dann zum Beispiel eine Touring-Show gibt, die in ganz Deutschland tourt. Ich werde jetzt mal keine Namen nennen, weil wir noch nicht so fest unterschrieben haben, aber es gibt so ein paar Shows, die jetzt Leute aus der Branche, direkt drauf kommen würden, dass es halt voll Sinn macht, für mich jetzt als zum Beispiel Persönlichkeit, die in ganz Deutschland eine Community hat, nicht in einer Show aufzutreten, die nur in einer Stadt ist, so wie jetzt Mannheim, was natürlich cool ist und lokal und nett und schön, aber es wird natürlich noch viel mehr Sinn machen, in einer Show zu arbeiten, die auch tourt durch Deutschland, wo dann verschiedene Leute in verschiedenen Orten hinkommen können. Das heißt, natürlich gucke ich mir an, was der Markt hat und was es da gibt und die Welt, die Zirkuswelt und Show, Entertainmentwelt ist eine sehr kleine Welt. Das heißt, natürlich kennt man sich und die kennen mich auch und es ist schon auch so, dass mir auch viele Leute folgen mittlerweile, weil es ja auch nicht so viele Zirkus-Influencer, Zirkus-Content-Creator gibt. Das heißt, es ist auf jeden Fall trotzdem immer beidseitig und es ist so wie bei jedem Unternehmen und jedem Business auch, man muss im Kopf bleiben von den Menschen. Also es ist nicht so, dass nur wenn man so und so erfolgreich ist oder schon so und so viele Festivals gemacht hat oder so, dass man dann automatisch die ganze Zeit kontaktiert wird, weil natürlich dann ja auch viel von den Produktionen angenommen wird, dass man schon komplett unter Vertrag ist. Also gerade wenn man zum Beispiel längere Zeit ein festes Engagement hat, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht in Vergessenheit gerät, weil man halt lange Zeit irgendwie in einem Theater ist und die Leute da in einen so ein bisschen vergessen könnten. Das heißt, die Mischung macht's und man kann immer anfragen und auch anzufragen ist nicht schlecht. Also es ist nicht schlecht oder nicht, man verhandelt dann nicht weniger gut oder so, wenn man selbst auf die Leute zugegangen ist und gesagt hat, hey, guck mal, ich habe hier eine super Möglichkeit für euch. Ganz im Gegenteil, wenn man sich gut verkaufen kann, beziehungsweise wenn man jemanden hat, der einen verkauft, das ist natürlich auch nochmal ein bisschen leichter. Und es wird auf jeden Fall auch sehr gemocht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wie man dann auf Produktion zugeht. Also klar, natürlich, wenn man sagt, oh mein Gott, ich habe kein Engagement, bitte stell mich an, ist es nicht der gleiche Vibe wie, ich glaube, ich habe ein Produkt, was es so sonst nicht gibt und es würde sehr gut in deine Show passen, weil XYZ ist natürlich ein bisschen ein anderer Vibe oder eine andere Energie, in die man reingeht. Und da haben wir halt von vornherein sehr viel Glück gehabt, weil wir halt auch eine Disziplin hatten oder haben, die sonst kaum jemand macht. Wir haben recht früh einen Preis gewonnen bei einem großen Zirkusfestival, bei dem Cirque du Demain. Das heißt, uns hatten viele Leute auch schon gesehen. Das heißt, man konnte einfach recht gut auf Zirkusshows zugehen und einfach sagen, hey, vielleicht kennst du uns schon von Cirque du Demain. Wir haben gerade an der Zirkusschule in Montreal absolviert. Und wir wären sehr interessiert an einer Zusammenarbeit. Ist natürlich eine gute E-Mail, um auf Leute zuzugehen. Und ja, auf jeden Fall ist es schon so, dass es in beide Seiten ist. Und auch jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Marken zusammenarbeite, da kommt auch viel von mir, weil ich natürlich auch mit Marken zusammenarbeiten möchte, die ich eh mag, also mit die ich eh benutze. Das heißt, es ist eigentlich fast noch organischer, wenn ich auf die Marke zugehe, als wenn die Marke auf mich zukommt. Weil wenn die Marke auf mich zukommt, kann es halt sein, dass ich das Produkt noch nicht kenne. Während wenn ich auf die Marke zugehe, dann ist es ja hundertprozentig sicher, dass ich die schon mag und schon kenne, sonst würde ich ja nicht auf sie zugehen. Auch da würde ich sagen, es ist so ein 50-50. Je nachdem, je nach wie Situation, wie das gerade passt, wie es sich gerade so ergibt. Aber es gibt auf jeden Fall meiner Meinung nach kein schlechter oder besser, wer wen kontaktiert hat. Klar ist die Verhandlung ein kleines bisschen leichter, wenn man kontaktiert worden ist. Aber man kann das genauso gut gestalten, wenn man selbst kontaktiert hat. Ich glaube, eine Frage kriegen wir noch hin. Vielleicht wird die Episode ein bisschen länger, aber ich fand die Frage so süß und weil es gerade so gut passt, machen wir die auch noch.
Genau, und die zweite Frage ist, du hast mal erwähnt, dass du eigentlich so eine ganz bestimmte Routine hast vor Auftritten und jetzt im letzten Podcast hast du gesagt, dass wir dich gerne aber auch deinen Namen rufen dürfen vor dem Auftritt in Mannheim. Und da war so meine Frage, ob dich das dann nicht eigentlich aus deinem Fokus vor einem Auftritt rausbringt oder ist es dann eher so, dass es dich ein bisschen anspornt, sozusagen nochmal einen Ticken besser zu performen, weil du eben weißt, dass jemand da ist. Genau, das waren meine zwei Fragen. Ich freue mich, von dir zu hören und ich freue mich, dass ich dich dieses Jahr in Mannheim live sehen darf. Tschüss!
Ja, es ist so schön, dass du nach Mannheim kommst und es ist auch so schön, dass ihr alle so zahlreich nach Mannheim zum Weihnachtszirkus kommt. Das ist für mich was ganz Besonderes. Also für mich zu wissen, dass ihr im Publikum sitzt, macht die Performance nochmal viel, viel cooler. Und deswegen ist es auch wirklich so, dass wenn ihr euch hörbar macht, dann weiß ich ja, dass ihr da seid. Ich weiß es auch so, aber das macht es nochmal anders. Und deswegen versuche ich das mal ein bisschen zu erklären. Also die Routine, die ich habe vor der Show, die ist vor der Show. Also das ist wirklich so die letzte Stunde vor der Show. Das fängt meistens an mit dem Make-up machen. Das ist ja das Erste, was ich mache. Dann macht man sich warm. Da habe ich eine feste Routine mit Francis, dass wir uns immer gleich warm machen. Wir haben so ein Programm auf Musik, was immer gleich ist. Und dann gibt es so ein paar kleine technische Sachen, dass man halt vielleicht das Rad noch nachzieht, das Rad abwischt, dass man guckt, dass das Kostüm passt und so. Einfach so, dass man präsent ist in dem Moment und dass man halt auch konzentriert ist und alles vorbereitet hat. Und dann gibt es noch die Vorbereitung so direkt, bevor man auf die Bühne geht. Da haben wir auch unseren Ablauf. Wir gehen immer direkt um die gleiche Uhrzeit. Also nicht um die Uhrzeit, aber man hat ja in den Proben so ein bisschen gelernt, wann man auf die Bühne muss. Jede Show ist es ja anders, aber man hat es von der Musik, von der Nummer davor. Dann möchte man nicht zu lange in der Kulisse warten, aber auch nicht zu kurz da sein. Das heißt, wir überlegen dann immer so, was ist der richtige Moment, Backstage zu gehen. Dann haben wir jeder unsere kleine Schüchchen, tragen das Rad hinter die Kulissen. Francis hat noch so ein Handtuch, mit dem man sich die Hände abwischt. Ich habe immer eine Wasserflasche. Ich brauche immer eine Wasserflasche bis zur letzten Sekunde. Dann machen wir uns da nochmal so ein bisschen warm und bewegen uns. Und dann gehen wir hinter den Vorhang und dann gehen wir auf die Bühne. Und dieser letzte Teil, der ist immer sehr wichtig, aber die ganze Präparation ist sehr wichtig. Und ich versuche auch in der Zeit, mein Handy nicht da zu haben, keine anderen Sachen im Kopf zu haben. Das ist meistens das, was einen am meisten durcheinander bringen kann, wenn man irgendwie in dem Moment noch an was denkt. Noch so, ah, ich muss noch was posten oder die Person hat mir was Doofes geschrieben oder ach ja, ich muss ja noch die Nachricht beantworten von. Und das sind die Sachen, die man nicht will, weil dann fängt man an was anderes zu denken und dann ist man einfach nicht präsent. Aber ab dem Moment, wo man auf die Bühne geht, ist man in so einem Stadium von, man ist höchst konzentriert, man nimmt alles wahr, aber man steht so über den Dingen. Also es ist, man kann da gar nicht mehr abgelenkt werden, weil man einfach so präsent ist. Und man muss da auch sehr präsent sein, weil es kann ja immer was sein. Also es kann sein, dass irgendwas auf der Bühne liegt, irgendeine Feder oder dass da irgendwas nicht richtig vorbereitet ist, dass die Musik nicht kommt. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, dass das Licht ausgeht oder nicht richtig an ist. Live-Performance hat ja immer diesen Aspekt von, es kann immer irgendwas passieren live. Und man muss das wahrnehmen und man muss damit umgehen, aber man muss trotzdem in seinem Element bleiben und sich nicht ablenken lassen. Und deswegen könnt ihr mich eigentlich gar nicht so richtig ablenken, also dafür müsst ihr euch gar keine Sorge machen. Die einzige Sache, was ich natürlich nicht möchte, ist, dass es irgendwie stört. Also wenn das Publikum jetzt so laut grölt, was dann irgendwie gar nicht mehr passt zur Nummer, weil es einfach nur irgendwie so extrem ist. Das passt natürlich nicht, aber da gehe ich schon davon aus, dass ihr das richtig einschätzt. Und der beste Moment, um irgendwas zu rufen, ist, wenn ich auf die Bühne gehe, bevor das Licht angeht. Also es gibt ja immer so eine kleine, und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Inszenierung ist. Manchmal wird es inszeniert und der Übergang ist fließend, aber manchmal gehen wir im Dunkeln auf die Bühne und bereiten uns vor, aber man kann es ja trotzdem so ein bisschen sehen. Und dann geht das Licht und die Musik an. Und bevor Licht und Musik angeht und da so eine Stille ist, das ist ein super Moment, um Lea zu schreien oder um zu pfeifen oder um irgendwie sowas zu machen, weil dann kann ich das hören, dann können sie andere Leute auch hören, aber es stört nicht die Performance. Wenn dann die Performance losgegangen ist, darf man natürlich klatschen und man darf auch Juhu schreien und man kann auch Lea schreien während der Performance, wenn es halt passt. Und dann, wenn dann unsere Nummer vorbei ist und wir uns dann verbeugen, dann ist natürlich auch wieder alles erlaubt. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Und da könnt ihr natürlich crazy gehen. Und da könnt ihr auch aufstehen. Also ihr könnt jetzt sagen, im Zirkus macht man das viel, dass wenn man eine Performance besonders gut fand, dass man dann halt aufsteht und dann halt zeigt, dass es toll war, indem man aufgestanden ist. Und dann kann ich euch halt sehen. Und manchmal wird auch das Licht so ein bisschen im Publikum angemacht. Und dann kann ich euch zuwinken und euch sehen. Und so, umso näher ihr vorne steht, umso besser kann ich euch sehen. Also wenn ihr ganz vorne seid, dann kann ich euch wirklich auch sehen. Also sehen und erkennen. Aber auch weiter hinten ist es meistens im Zirkus eng genug, dass ich euch auch erkennen kann. Also wenn jetzt jemand irgendwie eine besondere auffällige Frisur hat oder irgendwie sonst ich den schon kenne im echten Leben, Leute, die ich wirklich auch schon kenne, die würde ich dann auch wirklich sehen und erkennen. Und das ist immer sehr schön, das mag ich immer sehr gerne. Auch während der Performance, wenn zum Beispiel jemand in der ersten Reihe sitzt und mir dann wirklich in die Augen schaut und ich der Person auch in die Augen schaue und wir einen richtigen Moment haben zusammen, das finde ich auch total toll. Also das wird mich auch niemals rausbringen, sondern das wird immer einfach sehr präsent sein. Also ich werde einfach sehr präsent sein und es wird dann auch für die andere Person auch sehr intensiv sein. Das ist mir auch schon bewusst geworden oder auch schon bewusst, dass wenn jetzt jemand in der ersten Reihe sitzt und mich anguckt und ich die Person auch angucke und wir richtigen Eye-Kontakt haben, während ich auf der Bühne bin, kann das schon echt krass sein, weil natürlich ich bin auf der Bühne mit sehr viel Energie und ich möchte sehr viel geben. Und dann ist so ein Augenkontakt, ein stärkerer Augenkontakt als im echten Leben. Das müsst ihr euch sicher, müsst ihr euch gefasst sein. Aber ist nichts, wovon man Angst haben muss, und ihr könnt auch wirklich nichts falsch machen. Also eigentlich ist alles schön. Für mich macht das alles nochmal viel besser und kann es noch mehr genießen, und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr werdet mich nicht aus dem Konzept bringen. Meine Arbeit dafür mache ich vor der Show. Schön, das war eine coole Episode. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über eure Themen zu reden. Lasst mir sehr gerne nochmal mehr Fragen da. Ich bin jetzt noch diese Woche in Ulm, also so eine halbe Woche in Ulm, und dann fahre ich auch schon nach Mannheim zum Mannheimer Weihnachtszirkus. Das letzte Projekt dieses Jahr zum Performen, also mein letztes Performance-Projekt. Eigentlich auch mein letztes großes Projekt dieses Jahr, weil ich meine, es geht ja bis zum Ende des Jahres. Es geht bis zum 4. Januar. Nochmal als Reminder, ich spiele in allen Shows mit. Müsst ihr euch keine Sorge machen, welches Ticket ihr kauft. In allen Shows bin ich mit dabei. Es gibt keine Tiere, das werde ich immer noch oft gefragt, keine Tiere. Mit dem Code LEA10 bekommt ihr 10% Rabatt. Das ist besonders cool, weil dann auch getrackt wird, wie viele Leute über meinen Link kommen und ich natürlich die Producer dann zeigen kann, wie cool wir sind. Es sind mittlerweile schon über 1600 Tickets. Es sind wahrscheinlich noch mehr, aber es ist der letzte Stand, den ich hatte. Die sind schon sehr geflasht, aber man kann Leute immer noch mehr flashen. Flashen ist cool und ich bin sehr, sehr stolz, und wie gesagt, ich freue mich wirklich total sehr. Ob ich euch sehen kann, weiß ich erst, wenn ich vor Ort bin. Das hängt davon ab, ob ich in der ersten Hälfte bin von der Show oder ob ich in der zweiten Hälfte bin von der Show. Wenn ich in der ersten Hälfte bin, ist es viel leichter, weil dann kann man es in der Pause machen. Wenn ich in der zweiten Hälfte bin, ist es schwieriger, weil ich ja meistens zwei Shows spiele an einem Tag. Dann sollen die Leute nicht so lange im Vorzelt bleiben, weil natürlich die nächsten Leute reinkommen sollen und so. Das ist alles ein bisschen logistisch, und man muss ja auch überlegen, 1600 Leute zu treffen ist viel. Deswegen möchte ich das im Moment nicht versprechen. Es kann sein, dass es geht. Manchmal gibt es immer Leute, die warten am Artist-Ausgang. Es gibt Leute, die machen da nochmal einen extra Move, um das auch wirklich zu schaffen, mich zu treffen. Finde ich auch alles cool. Also ihr dürft wirklich machen, was ihr wollt. Wenn ihr euer Foto haben wollt, dürft ihr auch jeden Weg gehen, um dieses Foto zu kriegen. Da bin ich auch absolut Fan von. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht so wie in anderen Produktionen sagen, ja, jeder kriegt ein Bild. Da müssen wir dann wahrscheinlich mal irgendwann selber was machen, dass ich meine eigene Show spiele, und dann kann man sowas vielleicht organisieren. Aber was ich auf jeden Fall euch geben kann, ist alle meine Energie auf der Bühne und einfach die große Freude, vor euch performen zu dürfen. Und damit, ihr Lieben, beende ich diese Folge Zirkus Hotline. Und wenn wir uns nicht auf den sozialen Medien sehen, dann hören wir uns auf jeden Fall nächsten Sonntag. Bis dann!